Die Bank kündigt dir dein Bankkonto und du wirst auf schwarzen Listen geführt. Das alles ist kein Spaß und kann dir als Unternehmer drohen, wenn du das Geldwäschegesetz nicht beachtest. Keine Panik, heute haben wir die Lösung für euch. Wie du dich in wenigen Klicks absichern kannst, das erzählen uns in diesem Teil des Interviews Dr. Jakob Wende und Luisa Lippold. Du hast Teil 1 des Interviews mit Reg Pitt verpasst, kein Problem. Das findest du hier bei den letzten Folgen von Mörtel und Moneten. Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge.
Aber nochmal zu dem spannenden Thema des Maklers, denn das hast du mir vorhin gesagt, wie viele Seiten müsste ein Makler lesen oder überprüfen, wenn er so eine Identifikation oder diese Vorgaben des Geldwäschegesetzes erfüllen möchte? Und da hast du mir eine Zahl genannt, kannst du ja sagen, das war Wahnsinn, ne?
Also ich meine, für die meisten ist es immer alles schwer greifbar. Was muss ich machen? Wie muss ich das Ganze machen? Wie setze ich das Ganze um? Und wir haben, damit man es einfach anschaulicher hat, mal die Seiten zusammengerechnet, die eigentlich der Gesetzgeber erwartet für eine vernünftige Risikoanalyse. Was passiert in so einer Risikoanalyse? Ich muss feststellen, was macht mein Unternehmen eigentlich? Was für Risiken bergen mein Unternehmen aus einer geldwäscherechtlichen Perspektive? Was habe ich für Kunden? Woher kommen die Kunden? Was ist meine ganz konkrete Dienstleistung? Was ist mein Produkt? Wie sind die Unternehmen einzuordnen? Welche Gesellschaftsstrukturen sind dort? Sind es ausländische Gesellschaftsstrukturen? Sind es GmbHs, AGs und so weiter? Und diese ganzen Sachen muss man dann in eine Risikomatrix packen. Hierfür gibt es keine konkreten Anforderungen von den Aufsichtsbehörden, wie man das Ganze vornehmen soll, sondern man soll nach dem sogenannten risikobasierten Ansatz vorgehen, was in dem Kern heißt, dass man umso mehr Risiken sind, umso mehr Maßnahmen dann ergreifen soll. Allerdings stellt es natürlich für die meisten Beteiligten die große Herausforderung, ja, wie soll denn jetzt so eine Risikoanalyse aussehen? Die wenigsten sind ja im Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung geschult. Wie geht man also dort vor? Und dafür gibt es dann unterschiedliche Hinweise, die auch zwingend vom Gesetz her zu verarbeiten sind. Es gibt eine sogenannte nationale Risikoanalyse, die von dem Bundesfinanzministerium herausgegeben wird, die fast alleine über 100 Seiten. Es gibt Auslegungs- und Anwendungshinweise von den Aufsichtsbehörden. Es gibt weitere Hinweise, die Aufsichtsbehörden veröffentlichen. Es gibt von der europäischen Ebene Hinweise, die zu verarbeiten sind. Es gibt Hinweise auf internationaler Ebene von einer sogenannten Einheit FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering, die internationale Behörde, wenn man so möchte, für Geldwäschestandards. Die produziert auch regelmäßig sehr umfangreiche Berichte, die teilweise auch nur in Englisch abrufbar sind. Wenn man wirklich da rangeht und schaut, dass ein Immobilienmakler all seine Risiken für, sagen wir, ein durchschnittliches Geschäft zusammenstellt und mal alle Seiten zusammenrechnet, die man dann bei so einem durchschnittlichen Immobilienmakler hat, also nichts Auffälliges, 5 Immobilien, die er im Jahr vielleicht verkauft, vielleicht an 2 ausländische Kunden, nichts Aufregendes, ein Niederländer, ein Österreich, dann kommt man mit all diesen Unterlagen, die man hat, auf 1506 Seiten, die wir dann mal uns für ein Beispiel ausgesucht haben. Und man merkt, wie komplex dieses ganze Thema ist. Die Aufsichtsbehörden sind oft froh, wenn eben sich jemand dort intensiv Gedanken gemacht hat. Deswegen wird vielleicht nicht zwingend zu erwarten sein, auch von den Aufsichtsbehörden, dass man so viele Seiten liest. Das Problem ist bloß, was man sich vor Augen halten muss, dass die Anforderungen an dieses ganze Thema sich ständig ändern. Die Länderrisiken ändern sich ständig. Wenn man sich alleine das ganze Thema Sanktionen, was eng im Zusammenhang steht, es kommt ständig neue sanktionierte Personen rauf oder neue Tätigkeiten. Also es ist ein wahnsinnig dynamischer Bereich, wenn man so möchte. Ja. Heißt aber auch für denjenigen, der damit umgehen muss, dass ich dort mich ständig mit auseinandersetzen muss. Um es mal deutlich zu machen, in den Banken sitzen, großen Banken sitzen 1000 Leute dort, die nichts anderes machen, außer sich mit diesen Themen Geldwäsche-Compliance auseinanderzusetzen. Und die Frage ist natürlich, wie kann das jetzt der einzelne Immobilienmakler, die Anwaltskanzlei oder ähnliches machen? Und da setzen wir auch mit unserem Unternehmen an, dass wir sagen, okay, wir erwarten nicht, dass man am Ende jedes Unternehmen plötzlich Tausende von Personen für den Geldwäsche-Compliance einstellt, sondern wir haben geschaut, wie kann man die Prozesse, wie kann man diese Risiken aktuell halten, möglichst einfach machen. Und alleine anhand der vielen Daten kommt man zwingend dazu, dass es sich irgendwie ja um ein technisches Produkt handelt, mit dem man umgeht. Gleichwohl glaube ich, dass man nicht nur ein technisches Produkt haben kann, weil man will auch bei jemandem einen Ansprechpartner haben, man will einen Experten ansprechen, der sich dazu äußert, der einen unterstützt, dem man vielleicht sagen kann, okay, aber hier ist doch vielleicht ein ganz anderer Sachverhalt oder ähnlichem. Und dafür bieten wir die Möglichkeiten. Wir stellen unter anderem auch den sogenannten Geldwäschebeauftragten für Unternehmen als externen. Also wir versuchen wirklich so diese ganze Geldwäsche-Compliance auf einem sehr hohen Niveau für die Unternehmen zu helfen, zu unterstützen.
Also was ich faszinierend finde, und das geht dann an dich, Luisa, wenn ich mir, also ich in jeder der Folge gebe ich an, weil ich eine Norm auswendig kenne, also auswendig nicht, aber ich kann sie zitieren, zumindest von der Überschrift, also 261, da reden wir drüber, und ich habe versucht, diese Norm mal zu lesen, und jetzt habe ich ja auch einen juristischen Hintergrund, und ich bin dann halt irgendwann, ich glaube in Absatz 3 ausgestiegen, weil es da diese unglaublichen Verweisungsnormen gibt. Ja, das ist immer ganz lustig, wenn du es im Internet guckst, dann wirst du da weiter verlinkt und dann hast du irgendwelche europäischen Verordnungen, die du wieder durchlesen musst. Also ich finde, dass den Straftatbestand unheimlich intransparent in dem, was er eigentlich für eine krasse Wirkung hat, ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch nicht so richtig den Lösungsweg, wie du sagst, weil sich immer so viel ändert, weil es ja immer internationaler wird, das auch einfacher zu handeln, ne, in der Gesetzgebung. Ich glaube, das ist schwierig.
Ja, zum einen das, und zum anderen ist es einfach ein riesen Ausbildungsproblem. Also ich meine, wir sind jetzt alle drei Juristen und müssten doch eigentlich, wie du sagst, auf den ersten Blick verstehen, was der Straftatbestand von einem möchte und was genau das bedeutet. Aber er ist wahnsinnig komplex, in der Tat. Es ändert sich andauernd was und es gibt faktisch keine Ausbildung in dem Bereich, weil in ganz vielen Bundesländern einfach dieser Straftatbestand aus dem Ausbildungsinhalt sogar bei Juristen ausgenommen wird. Okay. Was total absurd ist, wenn man sich überlegt, dass man dann als Rechtsanwalt oder als Kanzlei einen Riesenberg an Anforderungen hat und nicht mehr versteht, was will das Gesetz denn eigentlich von einem und das auch nicht gelernt hat.
Also was ich krass finde, ist, dass ihr habt mir dieses Tool ja vorhin während unserem leichten Frühstück vorgestellt, und jetzt hast du ja so eine Vielzahl dieser Dokumentationsschritte, und ihr habt das runtergebrochen auf, sage ich jetzt mal, so eine einfach anzuwendende Form, so dass es sogar unser Tonhausmeister Johannes ausfüllen könnte. Und das heißt was? Ja, vorhin gesagt, es ist der Testendgegner. Also wenn er es kann, kann ich euch sagen, ganz jeder. Aber ist da nicht? Also ich finde das interessant, weil das hat ja, wenn ich jetzt euer Tool bestelle, kaufe und darüber diese Dokumentationen und Risikobewertungen laufen lasse, ne? Also ist es nicht für euch auch ein Risiko? Ihr habt das so vereinfacht runtergebrochen, dass da dann doch irgendwo eine Lücke ist. Also ich finde das total krass, wie ihr das so runtergebrochen habt, dieses komplexe Thema. Ja.
Ja, ich glaube, also was man einfach dazu sagen muss, genau, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema, und es sieht nach vorne hin für den Endkunden, nämlich der es ausfüllen muss und identifiziert wird, ganz einfach aus. Im Hintergrund ist es wahnsinnig komplex. Wir haben uns monatelang Gedanken gemacht, um nur eben diese Struktur aufzusetzen. Und zwar aber ganz wichtig, dass es gerade für den Endnutzer super einfach und schnell ist, weil wir sind ja auf die angewiesen. Also wenn du als Rechtsanwalt irgendwie deinen Mandanten identifizieren willst, dann hat der erstmal keinen Bock darauf. Und wenn es noch schwierig ist und irgendwie unverständlich, dann erst recht nicht. Und wenn die nicht mitmachen, dann können wir die Geschäftsbeziehung im Zweifel nicht begründen. Und das hilft ja keinem weiter. Oder bei Immobiliendeals oder wie auch immer, ja. Wir haben immer die Situation, wenn der Endkunde irgendwie keine Lust hat und nicht mitmacht und das für den nicht so einfach und so schnell und so praktikabel wie möglich ist, dann funktioniert das ganze Thema nicht. Und deswegen war das für uns ganz klar, dass das absolut oberste Ziel ist, das entsprechend so einfach zu gestalten. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht, aber es freut mich sehr, dass es am Ende so ankommt. Ja.
Ja, und ihr habt ja aber auch gesagt, und das hatte ich dann vorhin auch angemerkt, dass die Mandanten ja auch eingebunden werden müssen in diesen Prozess. Ne? Und da hatte ich ja dann auch gesagt, also wenn Mandant im Mandatsgeheimnis, im Vertrauensverhältnis zu mir kommt als Rechtsanwalt und ich sage aber, ich muss jetzt deine Daten weitergeben zur Identifikation, dann könnte natürlich, das war dann mein Ansatz, könnte der natürlich sagen, gut, damit ist das Mandatsverhältnis beendet, weil ich das will will das eigentlich gar nicht, dass es weitergeleitet wird. Aber da hast du mir was Gutes entgegnet, wenn du dich noch erinnerst, dass es ja umso vertrauensschaffender ist, ne, dass dann der Anwalt ja auch all seinen Anforderungen danach kommt. Ne? Das ist dann, glaube ich, das muss man dann auch sensibilisieren, auch dann dem Mandanten entsprechend kommunizieren. Ja,
ja, ich glaube, also man kann oder man muss an dem Punkt sagen, das Thema Datenschutz spielt natürlich bei dem Thema Geldwäsche, wenn man schon hört, wie viele Daten da aufgenommen werden, eine ganz wesentliche Rolle. Und das war uns auch von Anfang an bewusst. Wir sind da sehr sensibilisiert, was das Thema angeht. Wir arbeiten viel auch mit Finanzunternehmen zusammen. Die haben extrem hohe Standards, was das Ganze angeht, was so Outsourcing-Themen angeht, auch selbst die ganzen Überprüfungsprozesse. Das heißt, wir wissen auch, auf was man sich dann dort insgesamt einlässt. Das sind sehr große Hürden, auch für uns als Unternehmen, was Zertifizierungsthemen angeht, was Prozesse angeht, was insgesamt der Schutz von den möglichen Daten angeht. Aber wir sehen eben auch die Chance dabei, dass wir das eben von dem Prozess her sehr gut können. Wir sehen die Chance, dass wir die ganzen Daten regelmäßig aktualisieren können, die dann da auch gegenlaufen können. Und ich glaube eben, dass ein Unternehmen oder die wenigsten Unternehmen wie eine große Bank sich einfach nicht eine Compliance-Abteilung leisten kann. Also die Konsequenz ist entweder, man macht es wahrscheinlich mittelmäßig mit eben einem hohen Personaleinsatz oder man macht es eben auch über so ein technisches Tool. Und bei dem technischen Tool haben wir natürlich die höchsten Datenschutzanforderungen, die dort bestehen. Und in Bezug auf das ganze Thema auch Anwaltskanzleien haben wir auch besondere Vorkehrungen. Also die Personen, die bei uns arbeiten und gegebenenfalls auch mit einer Anwaltskanzlei in Kontakt kommen, unterliegen dem genauso bestehenden Geheimnisschutz. Es gibt Chinese Walls gegebenenfalls und so weiter. Also da sind Prozesse etabliert, die diese ganzen Sachen sicherstellen. Und uns ist eben bewusst auch, dass das Thema Datenschutz, glaube ich, eines der größten Herausforderungen früher oder später für Geldwäsche wird. Also ich habe immer vor ein paar Jahren spaßeshalber gesagt, ich glaube, eins der großen Verbrechen wird in absehbarer Zeit sein, dass man in ein Autohaus einbricht und nicht den Aston Martin oder den Porsche klaut, sondern man geht hinten durch in das Büro, packt die 20 KYC-Verfahren, also die Kundenidentifikationsverfahren, wo unfassbar viele Daten über Einzelpersonen drin steht, die im schlimmsten Fall nicht ausreichend gesichert sind, wo Ausweiskopien und so weiter drin sind, und macht fröhlich als organisierte Kriminalität Identitätsdiebstahl durch die ganze Welt. Also da ist auch auf der anderen Seite ein ganz großes Problem. Und wenn dann eben Leute dabei sind, die sich nicht ausreichend mit diesem Thema auseinandersetzen, die nicht sensibel sind für das Ganze, sehe ich da auch eine ganz große Gefahr. Für uns ist es eben eins der Themen, wo wir von Anfang an gesagt haben, da gibt es keine Sachen, wo wir runterstufen können am Niveau, sondern da wollen wir gleich ganz oben ansetzen.
Also in dem Zusammenhang ganz liebe Grüße, da schaue ich auch mal an die Kamera, an die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis und an die Verwaltung Ludwigshafen, die sind nämlich vor 3 Wochen gehackt worden und die haben alle Daten abgezogen und werden jetzt gerade erpresst, und ich glaube, der Chaos Computer Club, der hockt gerade dran und versucht da irgendwas wieder zu retten. Aber wie du sagst, also dieser Datendiebstahl und diese Datenerpressung ist ja wirklich ein Riesenthema. Aber lass mich nochmal zurückkommen, weil das fand ich spannend. Diese sanktionierten Personen hast du sie genannt. Also ich meine, wenn jetzt in Ludwigshafen bei mir am Luitpoldhafen der russische Oligarch mit seiner Yacht vorfährt, dann halte ich mir darunter was vorstellen. Aber wie soll ich denn, oder gibt es irgend so eine Sanktionsliste, so eine Zentrale, und die muss ja unheimlich viele Gesellschaften und Personen umfassen?
Also bei Sanktionen ist es eben sehr plastisch, fast einfach, muss man schon sagen, ja. Weil wenn man recherchiert, findet man Verordnungen, europäische Verordnungen von anderen Staaten, den USA, Schweiz und so weiter, gibt es dann einzelne sogenannte Sanktionslisten, wo Einzelpersonen draufstehen, die eben sanktioniert sind. Mit denen sollte man dann entsprechend kein Geschäft mehr machen. Bei den Banken müssen die Banken müssen dann das Konto einfrieren entsprechend, und der Form halber müsste man eigentlich genau wissen, hat man mit diesen Personen zu tun. Jetzt, wenn man sich die Sachen anschaut, auch gerade in Bezug auf Russland, stellt man eben fest, meistens sind ja sogar kyrillische Buchstaben, die damit einhergehen. Es sind nicht nur 10 Leute, die da genannt werden, sondern da sind 1000 Leute, die genannt werden. Und jetzt kennt man vielleicht den ein oder anderen sanktionierten Russen inzwischen, weil er eben durch die Presse gegangen ist. Aber ich würde selbst den Spezialisten nicht abverlangen können, mehr als 1000 Namen schnell mal zu benennen. auch da wieder sieht man, wie wichtig eigentlich Technologie bei dem Ganzen ist, wo man eben schnell merkt, ist es jetzt jemand, der dem Ganzen nahe kommt, dann gibt es eben Möglichkeiten, das Ganze auch in einem Treffer einzuordnen, ob das eine Abweichung ist, eine ähnliche Abweichung und so weiter. Das Ganze sind technische Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzt, mit denen wir uns viel auseinandersetzen, wo man versucht, dem Ganzen Herr zu werden.
Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz googeln. Reicht das, wenn ich eingebe Markus Holacek Sanktionsliste? Da blinkt dann was auf.
Ich weiß nicht, ob Google das geschafft hat.
Google, das ist interessant. Wie überlegt man dann irgendwie Manfred Schmidt? Irgendwie so ein alltäglicher Name, der dann 70 Mal auf der Sanktionsliste steht. Und dann weiß ich ja immer noch nicht, ob das mein Money ist oder nicht. Ne? Also das ist ja schon spannend. Aber ich muss mich hier mal durch diese Verordnungen versuchen, da zu klicken. Das ist ja völlig wahnsinnig. Und dann noch eins, weil das finde ich schön, weil Leichtfertigkeit, ne? Ist unter Strafe gestellt bei Geldwäsche. Da muss ich dir sagen, da steige ich ein bisschen aus. Ich kenne aus meiner Strafrechtsvorlesung noch den Begriff der Fahrlässigkeit. Ne? Also, jetzt muss ich wieder ein bisschen angeben, außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.
Sehr
aber
gut.
Was ist denn? Super, ne? Wahnsinn. Ja? Ich habe es nicht abgelesen. Aber also leichtfertig ist dann, ja was denn? Krasser?
Naja, also man kann ja ganz grob, jetzt ohne die juristisch große Diskussion anzufangen, zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit unterscheiden und Leichtfertigkeit steht eben zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, also es ist ein erhöhtes Maß der Fahrlässigkeit und heißt im Kern, selbst wenn ich es nicht weiß und auch nicht will, spielt schon dort auch, weil ich es hätte erkennen können und hätte was machen müssen, das ist eine Rolle und dadurch ist natürlich auch wieder dort der Straftatbestand sehr weit ausgeweitet. Neben dem, was wir vorhin besprochen haben im Geldwäschegesetz, kommt eben immer auch noch diese strafrechtliche Komponente dazu. Das heißt also, sobald man jetzt irgendwie bei diesen Prozessen nicht ordnungsgemäß handelt und gegebenenfalls wirklich der Geldwäsche Vorschub geleistet hat, dann spielt auch immer die Strafbarkeit eine große Rolle. Im Bankensektor, vielleicht nur ganz kurz noch dazu, ist es auch ein Thema, wo die Staatsanwaltschaften ermitteln. Also es ist oft so, dass bei großen Bankenskandalen, wenn man genauer hinschaut, sieht, dass da wirklich auch die Staatsanwaltschaft mit großen Mannschaften anrollt und dann die Anwaltskanzlei, die Bank oder was auch immer vollständig auseinandernimmt und die durchsucht.
Also das ist ja großartig, dass ich mir dann durch euren Besuch jetzt selber ins Knie geschossen habe, weil ich kann, glaube ich, jetzt niemandem mehr erzählen. Ich hätte keine Ahnung von dem, was da passiert, gell? Also das ist Leichtfertigkeit. Ja, das ist spannend. Ja, super. Jetzt mache ich mal eine kurze Pause und dann machen wir gleich weiter.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Wenn dir unsere Tipps weitergeholfen haben, dann empfehle uns gerne deinen Freunden und abonniere diesen Podcast. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Du hast spannende Fragen, die du uns stellen möchtest oder du möchtest gern mal unser Interviewgast sein? Dann schreib uns einfach. Alle unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn du es nicht bis nächsten Dienstag aushalten kannst, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort unter Tanja Schneider Holacek und Markus unter der Immo-Anwalt. Jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.